Ich bin Sharon Zucker und das ist «Mies Zürich».
Der Podcast.
Bei mir im Studio ist Angelique Beltner. Sie ist SRF-Tagesschau-Moderatorin und Moderatorin der Quiz-Sendung «Eine gegen 100». Die Angelique hat zusammen mit dem Buchautor Martin Dien ein Buch über und gegen Rassismus geschrieben. «Der Sommer, in dem ich schwarz wurde». Angelique, schön, bist du da. Willkommen.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Der gewaltsame Tod vom Afroamerikaner George Floyd, der gestorben ist, nachdem ein Polizist 9,5 Minuten sein Knie auf den Nacken von George Floyd gedrückt hat, und die Black Lives Matter-Bewegung, die es darauf aber weltweit gegeben hat, haben dich bewogen, das erste Mal in deinem Leben über Rassismus zu reden, über Rassismus, den du selber erlebt hast, als Tochter auch von einer Schweizerin und einem Vater aus Benin. Westafrika. Warum hat es so ein krasses Ereignis gebraucht, dass du gefunden hast, so jetzt stehe ich hin und rede auch mal darüber?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist natürlich nicht so, dass ich das erste Mal über Rassismus geredet habe in meinem Leben. Es ist einfach so, dass in meiner Kindheit, wenn ich Rassismus erlebt habe und das jemandem erzählt habe, dann sind er immer Reaktionen bekommen habe, die mich irgendwie vor den Kopf gestossen haben. Also wenn ich irgendwie etwas empfunden habe, das jemandem erzählt habe, hat es dann sehr schnell geheissen, ja, das hast du irgendwie falsch verstanden, oder ja, weisst, das ist nicht wegen dem, oder nimm es nicht so persönlich, und ah, da muss man nur nicht drauf rumreiten. Und das waren so Sachen, die ich dann plötzlich gemerkt habe, die meisten Leute, die ich ihnen davon erzählt habe, können mit dem, was ich erlebe und empfinde, eigentlich gar nichts anfangen. Das habe ich auch niemandem vorgeworfen. Ich habe einfach nur gemerkt, es ist so, die können das nicht, weil sie andere Voraussetzungen haben, und darum bin ich wie allein mit dem Empfinden. Und das ist es so ein bisschen, was dazu geführt hat, dass ich dann gemerkt habe, das ist, glaube ich, einfach etwas, was ich mit mir selber ausmachen muss.
Also du hast jahrelang nicht über das geredet oder nicht gross über das geredet gehabt. Dann ist der Fall von George Floyd und dann hast du gefunden, so, jetzt gehe ich raus und mach das zum Thema, weil es ein wichtiges Thema ist. Weil Rassismus ist ein Thema in der Schweiz.
Es ist ein Riesenthema, und was ich vor allem gemerkt habe im Sommer 2020, ist so ein bisschen, dass ich auf einem Weg auch ein bisschen naiv durch die Welt gelaufen bin, nämlich ich hatte das Gefühl, wenn ich es von mir wegstosse und nicht thematisiere und nicht darüber rede und mich ganz fest in die Gesellschaft integriere, so wie ich das Gefühl habe, dass sie mich gerne hat und wie ich in die Schlag komme in dieser Gesellschaft, dann findet Rassismus auch weniger statt. Und im Sommer 2020 habe ich gemerkt, dass das schlicht nicht stimmt. Er findet ganz oft im Verborgenen statt. Aber der Rassismus ist immer noch da. Und die Erlebnisse, die ich immer hatte, die hatte ich auch bis zum Sommer 2020 immer noch gehabt. Aber ich habe sie so fest verdrängt, dass sie mir, ich habe es einfach genommen, wie es ist. Und im Sommer 2020 habe ich plötzlich gemerkt, hey, das ist alles immer noch da. Und plötzlich fangen die Leute auch über das wieder reden. Das ist mir natürlich aufgefallen, dass durch das Ereignis, durch Black Lives Matter, haben plötzlich die Leute eine Meinung gehabt zu Rassismus-Themen. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich halt dort ganz viele Sachen gehört habe, die mich verletzt haben, wo ich gemerkt habe, ui, nein, wir sind weniger weit, als dass ich gehofft habe, dass wir sind.
Was hast du gehört, was dich verletzt hat?
Ja, ein Beispiel, das man immer wieder gehört, ist halt so die M-Kopf-Thematik. Mittlerweile sage ich das Wort selber nicht mehr. Die Süßigkeit, die schwarze mit weißem Inhalt, wo ich muss sagen, oh, selbst das, oder das hat man gekauft, man hat das Wort gebraucht, und sehr oft, schon eigentlich meine ganze Kindheit lang, wenn man in meiner Gegenwart das Wort gebraucht hat, hat man immer gesagt, hey, eigentlich sollte man ja nicht so sagen, aber gell, ich wüsste halt auch nicht, wie sonst. Und dann hat man immer so ein bisschen zusammen gelacht und ehrlich gesagt, ich glaube, manchmal sogar ein bisschen mitgelacht, weil ich nicht gewusst habe, wie ich sonst damit umgehen könnte. Und im Sommer 2020 haben so viele Leute gesagt, was ist jetzt das für ein Affe Theater um diesen Begriff, wir haben doch dem immer schon gesagt, und wo ist das Problem? Und dort habe ich dann plötzlich gemerkt, aha, okay, es ist für euch offenbar eminent wichtig, dass ihr dem weiterhin könnt so sagen könnt. Und das war der Moment, wo ich dann plötzlich das Gefühl hatte, nein, also dann habe auch ich dazu eine Meinung, und meine Meinung ist, eigentlich braucht es diesen Begriff nicht.
Langt es dann nicht, wenn du den Leuten sagst, schau, egal was du findest, mich verletzt, bitte sag's nicht mehr.
Ich finde das einen guten Ansatz und ich finde auch, das müsste eigentlich länger. Der Punkt ist aber, dass ja niemand von sich gern sagt, du, das verletzt mich. Weil dann kommen wir so auf eine sehr persönliche Ebene. Ich finde, man hat oft auch das Gefühl, man zeige Schwäche. Also wenn ich jemandem sage, das verletzt mich, dann ist doch das auch eine Form von Schwäche. Du würdest jetzt vielleicht sagen, nein, natürlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dort ist die Hemmschwelle, die man hat.
Hat sich das jetzt nicht geändert im Verlauf dieser Debatte oder im Verlauf von dem, dass du jetzt rausgegangen bist, an die Öffentlichkeit das Buch geschrieben hast, dass du dich vielleicht sogar weniger verletzlich fühlst, wenn du anstehst und sagst, es verletzt mich. Gibt dir das nicht eine Stärke vielleicht sogar?
Es ist noch schwierig zu sagen. Eben gerade so das Wort, es verletzt mich, finde ich noch schwierig. Aber es ist schon so, dass ich mittlerweile so weit bin, dass ich das Gefühl habe, ich will wenigstens das können sagen. Aber was mein Vis-à-vis nachher daraus macht, das muss er oder sie selber entscheiden. Aber ja, ich schweige nicht mehr einfach so.
Wir gehen ein bisschen zurück. Du bist in Bernbiet aufgewachsen, bei deiner Mutter und deiner Großmutter. Dein Vater hat in Paris gelebt zu dieser Zeit. Und im Buch schreibst du, deine Hautfarbe damals war in der Familie einfach kein Thema gewesen. Das hätte dich gestört, in dem Sinn, dass man es einfach wie nicht besprochen hat. Was hättest du dir denn gewünscht?
Ich bin fest so erzogen worden, dass man mir gesagt hat, die Hautfarbe spielt keine Rolle. Natürlich war sie da gewesen, aber sie spielt keine Rolle und sie soll keine Rolle spielen. Und das ist ja in erster Linie mal etwas Positives. Auf der anderen Seite hatte ich ja die Hautfarbe gehabt und die Erlebnisse und die Erfahrungen mit dieser Hautfarbe. Und wenn man mir immer sagt, es spielt keine Rolle, dann anerkennt man auf einem Weg auch die Differenz nicht, die ich mitbringe und die ein wichtiger Teil von mir ist. Und das ist das, was ich ein bisschen vermisst habe in meiner Familie, die ich aber auch niemandem vorwerfe. Weil meine Familie, in der ich aufgewachsen bin, war komplett weiss gewesen. Auch ihnen hat die Erfahrung gefehlt. Das ist einfach ein Fakt. Meine Mutter sagt heute selber, ja, ich habe nur das Beste wollen. Ich habe ja die Probleme gesehen, die es mit sich führt, die eben die Hautfarbe mit sich führt. Und mein Weg war, damit umzugehen, indem ich gesagt habe, lass dir das ja nicht einreden, dass das eine Rolle spielt. Es spielt keine Rolle, für mich spielt es keine Rolle. Aber heute sagt sie, aber genau durch das habe ich eben auch etwas ausblendet, was wichtig wäre, oder?
Was würdest du jemandem sagen, wo jetzt eine Schweizer Mutter hat, eine weisse Mutter mit einer weissen Hautfarbe und ein Kind, das eine dunkle Hautfarbe hat? Was würdest du ihr als Tipp geben?
Zulassen. Und das Anderssein anerkennen, und das klingt jetzt vielleicht sehr selbstverständlich, aber wir haben extrem viele weisse Mütter und weisse Väter von schwarzen Kindern geschrieben nach dem Film, wo mir geschrieben haben, es habe bei ihnen etwas ausgelöst und es habe sie auch durchgekuddelt. Und sie haben bis jetzt immer das Gefühl gehabt, sie mache doch ihr Bestes. Und haben dann selber so ihre Art, wie sie eben mit dem umgehen, anfangen hinterfragen. Und jemand hat mir zum Beispiel mal geschrieben, jetzt nach dem Film sei ihr plötzlich bewusst, warum dass ihre Tochter immer so ganz klar sage, sie selber sei schwarz und sie als Mutter sei weiss und die Differenz ihr so wichtig sei. Plötzlich sei ihr als Mutter das wie klar. Oder vorher hat sie auch das Gefühl, spielt keine Rolle. Und was kann ich sagen? Eben, ich glaube, es geht darum, dass man als weisse Mutter oder weisse Vater einfach anerkennt, dass die Kinder andere Erfahrungen machen, als man selber gemacht hat. Und dass es nicht reicht, einfach nur die Liebe zu geben, die man ja sicher gibt und einfach da ist, sondern dass man probiert, den Alltag zu spüren, den solche Kinder haben. Es gibt ja ganz tolle Bücher zum Thema. Also natürlich möchte ich in erster Linie, dass das Buch von Martin und mir gelesen wird, würde mich sehr freuen, aber es gibt auch andere gute Bücher. Mir kommt eben eins, sie sind zum Beispiel von der Tupoka Ogete, wo ich das Gefühl habe, wo gerade für weisse Eltern mit schwarzen Kindern sehr hilfreich könnte sein.
Weißt du gerade den Titel?
Exit Racism.
Exit Racism. Wir müssen noch ganz schnell kurz darauf eingehen. Du hast vorher gesagt, im Film ist das vorgekommen. Es hat einen Reporter gegeben über dich vom Schweizer Fernsehen, einen Doc-Film, wo man in dein Leben hineinsieht und wo du erzählst, wie du aufgewachsen bist und wo man über den Rassismus redet, auch wo du auch erzählst. Also den kann man, glaube ich, immer noch anschauen, runterladen, streamen.
Jederzeit SRF Player. Reporter, er heisst «Rassismus in der Schweiz, der Sommer, in dem ich schwarz wurde», so wie es unser Buch heisst.
Es gibt eine Frage, die du extrem nicht gerne hast, und das ist die Frage nach deinen Wurzeln. Ich kann das absolut verstehen, weil das bedeutet ja die ganze Zeit, dass das die Äußerlichkeit, dass du schwarz bist, dass das im Zentrum steht. Jetzt, wenn ich dich zum Beispiel vorstelle, da, wenn du jetzt da ankommst als Tagesschau-Moderatorin, dann würde ich einfach, und es geht um die Tagesschau, dann würde ich sagen, das ist Angelique Beldner, sie ist Tagesschau-Moderatorin. Dann geht es nicht darum, was du für eine Hautfarbe hast. Wenn es jetzt aber darum geht, um über das Buch zu reden, dann muss ich ja irgendwo das wie connecten. Da muss ich ja irgendetwas dazu sagen. Und dann interessiert es mich tatsächlich, was deine Wurzeln sind. Und das ist jetzt aus meiner Sicht nicht rassistisch. Ist es dann immer rassistisch, wenn irgendjemand dich fragt nach deinen Wurzeln?
Ich finde, du hast die Frage schon selber wunderbar beantwortet, weil genau so ist es doch. Oder? Es ist immer eine Frage vom Kontext. Um was geht es? Es ist genau wie du sagst, oder? Auf dem Buchdeckel, bei meinem Teil, wo ich beschrieben bin, auf unserem gemeinsamen Buch, steht, woher mein Vater kommt. Grundsätzlich finde ich das völlig irrelevant, aber für das Buch, was um Rassismus geht, was um meine Rassismusgeschichte geht, ist es eben plötzlich nicht mehr irrelevant. Und wenn wir zwei über das Thema reden, finde ich, ist das Teil davon, dann darf dich das durchaus interessieren. Ich finde auch, wenn sich Freundschaften entwickeln und man erzählt einander immer ein bisschen mehr voneinander, finde ich das schön, dass sich jemand für meine Geschichte interessiert und irgendwann fragt, hey, erzähl mal, was ist denn deine Geschichte, die dazu führt, dass du anders aussiehst als 99% in diesem Land? Natürlich, das ist okay. Es geht mehr darum, ich probiere es immer ein bisschen so zu beschreiben, wenn ich an ein Stehapero komme und mich mit meinem Vornamen vorstelle und mein Vis-à-vis sagt, ah, ciao und ich bin der XY, woher kommst du? Dann geht mir der Laden runter. Es ist das, oder? Und das passiert halt Menschen wie mir sehr, sehr oft.
Okay, also das heisst, wenn man mit dir ins Gespräch kommt, wie du jetzt auch mit mir ins Gespräch kommst und vielleicht fragst du, von wo kommt dann dein Name, irgendwann einmal, dann ist es okay, aber einfach so das Label von Anfang an, das ist etwas, was dich nervt.
Ja, was mich nervt und was mich auch macht. Und vielleicht kann man sich so noch ein bisschen so vorstellen, jetzt ich mit meiner weissen Familie, oder ich bin aufgewachsen mit meiner Mutter, es ist dann mein Stiefvater noch dazugekommen. Mein Stiefvater und meine Mutter hatten zwei Kinder gehabt, gemeinsame. Das waren blonde, herzige Kinder. Und dann sind wir als fünfköpfige Familie rumgelaufen und immer wieder ist dann auch die Frage gekommen, und woher kommst denn du? Und wie passest denn du in deine Familie? Und was ist denn, oder man hat meine Mutter gefragt, was ist denn das für eins? Und das ist halt schon noch verrückt. Als Kind, wenn man so Zeug erlebt, wenn man denkt, ja, ich gehöre gar nie anders her als hier, oder?
Was hat deine Mutter gesagt?
Ich habe wenig Erinnerungen daran, wie sie selber mit solchen Sachen umgegangen ist. Ich glaube, sie hat es ähnlich gehandhabt wie ich auch, halt freundlich geantwortet und möglichst schnell auf ein anderes Thema kommen.
Wie machst es du heute? Kommst du auch möglichst schnell auf ein anderes Thema oder bleibst du dabei?
So schnell wie möglich komme ich auf ein anderes Thema, ja. Weil ich bin nicht bereit, jedem meine Lebensgeschichte zu erzählen.
Wenn man respektvoll fragt, aber schon in dem Sinn.
Selbstverständlich.
Als Kind hast du die Anpassungsstrategie gehabt, einfach möglichst reinfitten, sodass dass man eigentlich nicht merkt, dass du eine andere Hautfarbe hast. Das hast du jetzt mittlerweile über den Haufen geworfen. Wann begegnest du oder wo begegnest du Rassismus heute?
Ich erlebe Rassismus persönlich viel im kleinen Rahmen. Gerade einmal wieder, ich bin irgendwo in einer Schlange angestanden. Es war ganz klar, wer wenn dran kommt. Und die Person hinter mir ist auch brav angestanden. Aber dann, als ich drehen wäre, ist sie führen. Und ich wehre mich dort, bei solchen Sachen wehre ich mich, habe gesagt, ich sei dran. Und dann hat sie mir so wie zu verstanden, was willst du jetzt? Also, es ist doch wie klar, dass solche wie du sie sowieso immer hingen. Und es sind so solche Erlebnisse, die ich immer wieder habe und die ich dann auch merke, zum Glück bin ich nicht auf die Mauigkeit, oder ich kann mich wehren, ich habe die Sprache, Deutsch ist meine Muttersprache, aber wie geht es solchen, die vielleicht eben sich nicht wehren können? Das finde ich noch verrückt. Und gerade wenn ich von meinen Erlebnissen erzähle, ist es mir auch wichtig, dass man auch klar sieht, ich bin zwar ein Beispiel, das ganz viel Rassismus erlebt und erlebt hat, aber man stelle sich mal Menschen vor, die noch mehr mitbringen, also die zum Beispiel die Hautfarbe noch dunkler ist, man weiss, die erleben noch viel mehr. Wo andere Merkmale an sich haben, wo irgendeine Form rausstechen, die machen noch viel extremere Erfahrungen als sie jetzt.
Oder eben, die nicht Deutsch reden.
Zum Beispiel.
Als Muttersprache. Wenn jemand so etwas macht, wie jetzt vor dich herandrängeln in der Reihe, ist das etwas, wo du mittlerweile kannst einfach sagen, hey, das ist so ein blöder Mensch, ich lasse mich nicht verletzen von so jemandem, oder trifft es dich immer noch?
Früher war es so, dass ich das meiste, was ich erlebe, was nicht offensichtlich rassistisch ist, habe ich dann eigentlich nicht am Rassismus zugeschrieben oder mir gesagt, es spielt keine Rolle, ob es rassistisch ist oder nicht. Und heute bin ich empfindlicher, was das betrifft, dass ich oft, ich habe das Gefühl, ich spüre es eher oder bin aufmerksamer, dass sehr oft Erlebnisse, die ich mache, wirklich mit Rassismus spezifisch etwas zu tun haben. Aber das kann ich diesen Leuten nicht sagen, aber ich wehre mich schon.
Also wenn es direkt kommt, wehrst du, wann sagst du dann nichts?
Wenn ich so vor den Kopf gestossen bin, dass ich das Blatt bin und einfach gerade nichts sagen kann.
Gibt es dann einen Moment, wo du könntest etwas sagen, aber einfach findest, ach, ich habe keine Lust oder es lohnt sich nicht oder ich mache es einfach nicht?
Leider ist es sehr oft so, dass man muss sagen, es lohnt sich nicht. Es ist... Ich probiere mir schon zu sagen, es gibt Grenzen, was ich bereit bin, einfach zu tolerieren oder zu schlucken. Und dann gibt es aber auch Sachen, die ich erlebe, die so krass sind, wo ich das Gefühl habe, es lohnt sich nicht, Energie verschwenden auf das. Und die tue ich lieber sparen für andere Sachen.
Wir haben vorher darüber geredet, es hat einen Doc-Film gegeben über dich, der Reporter auf SRF. Und dort hat es eine Szene, wo du zurückgehst in deine Heimat, wo du aufgewachsen bist oder wo du gelebt hast. Und da ist eine Gruppe von Männern am Stammtisch und man hat das Gefühl, die mögen dich. Und das glaube ich auch, dass die dich mögen. Aber der eine sagt, du, ich sage dir halt einfach, du bist ein Neger, weil du das halt einfach bist. Aber ich meine das nicht böse. Was macht das mit dir? Oder wie reagierst du auf so etwas?
Es ist tatsächlich so, ich kann mich sehr gut an die Situation erinnern und wie du sagst, sind das alles sympathische Männer gewesen, die Freude hatten grundsätzlich, dass ich dort war, die haben mich kennt aus dem Fernsehen und haben gerne mit mir ein bisschen geschwätzt und es ist zu einem grossen Teil auch noch, soll ich sagen, unterhaltsam gewesen dort. Und wenn ich nachher bei solchen Menschen so Sachen erlebe, habe ich schon auch das Gefühl, so haben die schon immer geredet und so haben die schon immer gelebt. Ich kann es nicht mal verübeln. Ich bin dann an diesem Tag, also ich habe ganz schlecht geschlafen nach diesem Tag, das weiss ich noch. Aber gleichzeitig muss ich auch ehrlich sagen, ich bin von dort weg und hatte das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt 3 Monate lang jeden Tag wieder würde und denen immer wieder erklären, warum, dass das nicht in Ordnung ist so. Ich bin überzeugt, ganz viele von denen wären bereit, etwas zu ändern. Und das finde ich darum schon auch noch einen wichtigen Punkt. Oder? Das sind nicht einfach Rassisten, weil sie Wörter brauchen, die man wirklich nicht mehr brauchen darf. Sie leben in einer Struktur, die die Gesellschaft gemacht hat, sozusagen. Sie sind Teil von dem. Und sie müssten jetzt im besten Fall so weit oder bereit sein, quasi aus dem irgendwie rauszukommen. Aber wie kommen sie aus dem raus? Natürlich nicht in dem, dass sie immer am gleichen Ort sind und sich mit den gleichen unterhalten, die immer das Gleiche sagen und immer das Gleiche sehen. Ich glaube, die wären schon offen.
Also, das bedeutet aber, und das ist ja eigentlich etwas Positives in dem Ganzen, dass wenn man es immer und immer wieder sagt, dann irgendwann einmal 20er oben und man checkt es.
Sagen wir so, ich probiere mich genau an dem festzuhalten, weil sonst muss ich gar nicht erst anfangen, über all diese Sachen hier reden. Oder? Das ist meine grosse Hoffnung. Immer und immer und immer wieder. Und natürlich gibt es auch Menschen, bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Und das sind die, die ich vorhin gemeint habe, und ich gesagt habe, dort probiere ich keine Energie drauf zu verschwenden. Aber ich glaube, für die wird es schwieriger, je mehr von den anderen dass es gibt. Und ich konzentriere mich darauf, auf die, die ich merke, dort ist eine gewisse Offenheit da. Die wollen zulassen.
Du bist Tagesschau-Moderatorin, du bist Moderatorin von der Quizshow «Einer gegen 100». Du hast eine Prominenz am Fernsehen, man kennt dich, man kennt dein Gesicht mittlerweile auch. Hat sich etwas verändert in Bezug auf den Rassismus jetzt direkt gegen dich, seit du eine öffentliche Person bist? Also ist es besser geworden oder ist es schlechter geworden oder kannst du etwas sagen?
Es hat sich auf jeden Fall verändert. Wenn ich spüre, dass man mich kennt, ist natürlich Rassismus sofort kein Thema mehr. Also früher war es zum Beispiel so, dass eigentlich nie jemand zu mir gehockt im Zug. Und so Sachen haben sich verändert. Oder früher war es oft, wenn ich an einem Schalter mit jemandem geredet habe oder eine Auskunft wollte, dass man mit mir so ein bisschen geredet hat, von oben herab. Und das ist noch schwierig zu erklären, weil das sind ja oft Sachen, wo man einmal sagen kann, das bildest du dir ein. Mhm. Ich kann aber einfach dazu sagen, dass die meisten Menschen, die aussehen wie ich, solche Erlebnisse haben. Und das hat sich extrem geändert, seit man mein Gesicht kennt. Und das, also der Direktvergleich habe ich einfach, und das finde ich eigentlich beängstigend.
Also ins Positive hat sich es gekehrt. Das heisst, die Leute reden normal mit dir, wie sie auch mit jemandem reden, der eine weisse Hautfarbe hat. Oder es sitzt jemand neben dir im Zug. So.
Ja, genau so ist es, ja.
Jetzt habe ich gesagt, es hat sich positiv verändert, aber eigentlich ist es ja nicht positiv.
Nein.
Also wenn du das erzählst, hey, das berührt mich jetzt gerade extrem. Wenn du sagst, dass früher niemand neben dich abgesessen ist im Zug. Also das muss der Horror sein. Ich kann mir das gar nicht wirklich vorstellen. Aber ich finde das so schlimm. Was macht denn das mit einem?
Ja,
dass man nicht bitter wird im Leben gegenüber?
Ja, ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele Menschen, die werden auch bitter. Ich bin mit dem Schlag gekommen, indem ich mir gesagt habe, oder probiert zu sagen, es liegt nicht an mir, es ist nicht mein Problem. Es ist ein Problem der Gesellschaft, dass die, wenn man das Gefühl hat, ich weiß auch nicht, habe ich etwas, ist es grusig, ist es bedrohlich, ist es, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist wirklich, früher war es extrem. Da konnte ein Zug voll sein und bei mir ist niemand hergehockt. Die sind manchmal noch lieber gestanden.
Wenn du jetzt über das redest, wie geht es dir?
Ja, ich finde es schrecklich, weil ich weiss, mir geht es heute nicht mehr so, aber ich weiss, es geht anderen immer noch so. Und darum möchte ich das hier auch erzählen. Oder? Mhm. Denkt darüber nach, dass ihr das nächste Mal irgendwo einsteigt. Wo hockt ihr her? Und warum hockt ihr jetzt dort nicht her, wo ihr nicht hergehockt habt?
Kommen Emotionen auf, wenn du an diese Situationen zurückdenkst?
Es ist halt ein Ohnmachtsgefühl irgendwo drin, oder? Es ist etwas, das man nicht so schnell durchbrechen kann, ausser eben immer wieder sensibilisieren und darüber reden, davon erzählen. Ein anderes gutes Beispiel, das habe ich als Frau nie erlebt, aber ich weiss, dass es viele schwarze Männer erleben, dass man zum Beispiel immer die Strassenseite wechselt, wenn sie laufen können. Und da habe ich auch eine berührende Rückmeldung bekommen auf einen Film, wo mir jemand geschrieben hat, weisst, wenn ich, es ist feister, am Abend, ich laufe auf der Strasse und es kommen mir Leute entgegen wechseln, es ist Strassenseite. Sobald ich mit meinem weissen Freund unterwegs bin, wechseln sie nicht mehr Strassenseite. Wie kann es sein, dass zwei Männer, davon einer schwarz, einer weiss, weniger bedrohlich sind als der eine schwarz allein? Und ich finde, genau das ist das beste Beispiel, oder?
Das heisst, man muss wirklich darüber reden und sich selber, wenn man das jetzt hört, sensibilisieren darauf, hey, was mache ich eigentlich? Wieso wechsle ich jetzt die Strassenseite? Muss ich die wechseln? Oder ist das einfach irgendwo im Kopf drin, weil es hat schon immer in meinem Kopf drin war.
Ganz genau, ja.
Du hast wahnsinnig viele positive Rückmeldungen bekommen auf den Reporterfilm. Ich nehme auch auf dein Buch. ganz viele schöne Sachen, das ist abgedruckt in deinem Buch. Du hast aber auch, und das finde ich sehr mutig, Sachen in das Buch abgedruckt, beziehungsweise du und Martin Dien, wo wir zusammen das Buch geschrieben haben, die nicht sehr positiv sind. Unter anderem habe ich etwas gelesen, das hat mich so schockiert. Und ich möchte es einfach vorlesen, weil ich es unsäglich finde. Ich finde es unsäglich. Also jemand hat geschrieben, dürfen Sie immer noch die Nachrichten kommentieren, haben Sie beim SRF noch keine Putzstelle frei. Ich meine, wenn du so etwas liest, was passiert mit dir?
Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig, als bei solchen Rückmeldungen zu denken, die Person hat irgendein anderes Problem. Es hat nichts mit mir zu tun. Es ist einfach so. Das ist irgendein Frust, der die auf mich ablässt. Ja, so gehe ich mit dem um.
Hast du zurückgeschrieben?
Solche Sachen kommen anonym.
Auch noch feig?
Ja.
Und du kannst es loslassen und sagen, gut, es hat nichts mit mir zu tun, denen ihr Problem.
Für mich sind diese Art Rückmeldung, obwohl sie heftig sind, nicht die, die mich am meisten verletzen. Für mich sind die Verletzenden die, die mir 5 Seiten lange Briefe schicken mit Absender und alles extrem, wie soll ich sagen, in einem anständigen Ton, aber mir eigentlich die Welt erklären in diesen 5 Seiten. Und in diesen 5 Seiten mir sagen, warum ich alles falsch verstehe, wie ich es verstanden habe, warum ich eben empfindlich bin und warum das Problem noch lange wird so weitergehen, wenn Leute wie ich es so machen, wie ich es eben mache. Das sind die Sachen, die ich weiss, da muss ich mich auch nicht auf Diskussionen einladen, weil ich werde verlieren, oder?
Ich glaube, du machst das total richtig. Ich weiss einfach nicht, ob ich das könnte. Ich hätte so eine Wut.
Ich bin ja schon nicht so erzogen worden. Irgendwie. Oder ich bin so ein positiv denkender Mensch. Ich glaube, das hilft mir ja auch bei allem. Und das ist genau der Grund, warum ich nie eine grosse Sache aus dieser Rassismusgeschichte machen wollte. Das wollte ich genau nicht. Ich wollte positiv durch die Welt gehen. Und heute finde ich einfach, ich muss gleich darüber reden, weil einfach sehr viel nicht so läuft, wie es sollte. Und ich habe gemerkt, dass man glücklicherweise mehr zulässt. Und das finde ich schön. Und das werde ich jetzt auch nutzen, um das zu erzählen und hoffen, dass sich ein bisschen etwas tut dort.
Du hast das Buch geschrieben, zusammen mit Martin Dien. Das Buch heisst «Der Sommer, in dem ich schwarz wurde». Jetzt auch da ist es wichtig, nochmal zu sagen, Martin Dien, seine Wurzeln sind, seine Mutter ist eine Schweizerin und sein Vater ein Mann aus Trinidad, der aber indische Wurzeln hat. In dem Kontext ist es wichtig zu sagen, damit man auch weiss, von wo das ihr kommt und warum ihr überhaupt über das Thema geschrieben habt. Ich habe das Buch sehr, sehr spannend gefunden. Unter anderem auch, weil ihr eine ganz spannende Form gefunden habt im Buch. Ihr habt eine Dialogform, so wie man miteinander redet. Wie hast du das und das erlebt? Dann gibt er Antwort und umgekehrt. Das habe ich sehr spannend gefunden. Und dann hat es einen anderen Teil gegeben, den ich interessant gefunden habe. Und zwar die rassismuskritische Sprache. Das ist, da hat es am Schluss vom Buch hat es so einen ganzen Abschnitt zu dem Thema. Ich glaube offiziell, oder? Rassismuskritische Sprache beinhaltet dies und das. Und dort habe ich gelesen, und das finde ich spannend, weil es auch sehr, sehr streng gehandhabt wird. Hautfarbe, dunkelhäutig, Afrikaner, Afrikanerin, all das sollte man eigentlich nicht mehr sagen. Wenn man sich an die rassismuskritische Sprache hält. Wie haltest du da damit?
Es ist noch schwierig zu sagen. Genau, uns war es wichtig. Wir haben am Ende dieses Buch ein Glossar geschrieben, wo das beschrieben ist, was du jetzt da erzählst. Genau, das kommt. Also, es kommt nicht von uns. In dem Sinn, die Interpretation. Für mich ist die extrem nachvollziehbar. Ich könnte es mittlerweile auch jedem erklären, warum das so ist. Oder zum Beispiel Afrikaner. Das ist ein riesengroßer Kontinent. Und sehr oft ist es so, dass man aber dann alle einen Topf wirft und von den Afrikanern redet. Man redet selten von den Europäern. Bär, oder? Das ist so ein Beispiel. Oder dass sehr viele Begriffe einfach negativ konnotiert sind, weil sie eine Art wie missbraucht wurden, weil man heute sagt, wenn man sensibel sein will oder wenn man rassismuskritisch sein will, sollte man auf die Begriffe heute verzichten. Ich persönlich handhabe es so, dass ich mich ganz fest probiere, an das zu haben, so gut wie es geht. Ich mache aber den Leuten keinen Vorwurf, die das nicht so machen, weil sie schlicht vielleicht das nicht wissen. Ich probiere es so vorzumachen, also vorzuleben. Das
wie,
kann ich.
Wie willst du oder wie nennst du dich oder wie bezeichnest du dich, wenn es ums Thema geht?
Mittlerweile bezeichne ich mich als Person of Color oder als schwarze Frau.
Das ist okay, als schwarze Frau mit einem grossen S, das musst du schnell erklären, das ist nämlich spannend.
Ja, also, wenn man es klein schreibt, ist es halt einfach ein reiner Beschreib. Ein Adjektiv, das ist auch etwas, was man ja bei Weissen eigentlich nie machen muss. Eine weisse Frau, das ist, schaut man komisch, wenn man das irgendwo so liest. Und bei Schwarzen ist es oft offensichtlich notwendig zu beschreiben, wie sie aussehen, hat man das Gefühl, vermeintlich. Und Schwarz mit grossem S ist eigentlich eine Selbstdefinition von schwarzen Menschen.
Also, du bist eine schwarze Frau oder a person of color. Du bist eine dunkelhäutige Frau, das eher nicht.
Das eher heute nicht mehr, nein. So habe ich mich früher bezeichnet. Aber auch der Beschreib dunkelhäutig setzt ja voraus, wenn man den braucht, dass das andere die Norm ist, oder? Weil hellhäutig ist niemand. Komischerweise.
Sängerin Fabienne Louwe, sie war letztens bei mir im Podcast, hier im «Miss Zürich» Podcast. Ihr Vater ist aus Guadeloupe, ihre Mutter ist Schweizerin und wir haben auch über Rassismus geredet, aber nicht in dem Kontext, hat sie irgendwann mal gesagt, weißt, ich als Mischling, oh, das darf ich ja nicht mehr sagen. Sie selber bezeichnet sich so und hat kein Problem damit. Was sagst du, ist das okay, wenn sie sich so bezeichnet, also wenn jemand sich so bezeichnen will? Oder findest du, das jetzt ist ein negativer Weg, für dass man Rassismus kann abschaffen?
Ich finde das ganz eine ganz schwierige Frage, die du mir hier stellst, weil ich mich sowieso jetzt in die Nesseln setze. Eigentlich. Oder ich kann einerseits sagen, es gibt ja wie zwei Wege. Der eine Weg ist, ich gehe diesen Weg mit dieser Entwicklung und gebe mir Mühe, möglichst viel dafür zu tun, dass sich etwas ändert. Das ist der Weg, den ich gehe. Das heisst, selbst wenn mich vielleicht Mischling persönlich nicht würde stören, sage ich heute, ich brauche den Begriff nicht mehr, weil ich nämlich weiss, woher er kommt. Ein Mischling kommt aus dem Tierreich, oder? Auf der anderen Seite kann man auch den Weg gehen und sagen, mir persönlich als Person of Color trifft es nicht. Ich möchte mich weiterhin so bezeichnen, wie ich bin. Ich bin nicht politisch, vielleicht, sagt jemand. Ich bin nicht engagiert, obwohl ich eine schwarze Frau bin. Und dann finde ich, ist es ihr Recht, weiterhin sich so nennen kann, wie sie sich eben nennen will. Aber sie muss sich natürlich bewusst sein, zu was das unter Umständen führen kann.
Das heisst, es muss auch jeder für sich selber entscheiden, wie politisch ist er oder sie in diesem Bereich und was geht für ihn oder was geht für ihn nicht.
Du stellst mir sehr eine schwierige Frage, weil ich antworte da auch noch ein bisschen als Journalistin, wo ich das Gefühl habe, ich habe immer einfach auch eine Vorbildfunktion. Und dort möchte ich eigentlich auch mit dem anpassen, wo man sagt, das ist der Konsens oder der grösste, möglichst Konsens, den man jetzt gefunden hat, geht diesen Weg. Also passe ich mich da an, völlig unabhängig davon, was ich davon halte.
Finde ich völlig fair. Ich finde das gut, du bist eine Journalistin und denkst auch mit dem journalistischen Kopf. Das ist doch super. Du selber hast zwei Söhne. Wie redest du mit ihnen über das Thema Rassismus?
Mir fällt auf, dass vor allem einer von meinen Söhnen selber sehr sensibel ist auf die Thematik, was mir eigentlich recht gut gefällt und ich mich schon gefragt habe, woher kommt das? Kommt das jetzt vom Elternhaus, weil ich so vorlebe? Oder kommt es vom Elternhaus, weil ich so aussehe? Oder hat er das selber gespürt? Das selber? Wahrscheinlich ist es eine Mischung von allem, weil natürlich reden wir über die Themen daheim, aber auch nicht ganz extrem. Aber ich spüre einfach, dass das etwas ist, was ihn beschäftigt und er kommt auch viel mit Sachen heim, die ihm begegnen im Alltag. Und ihm begegnen eben auch Sachen, und ich habe das Gefühl, über das haben wir noch gar nie geredet. Dass es zum Beispiel für ihn eben klar ist, dass er kein Farbstift, Hautfarbenstift sagt. Und ich habe gehört, wie er jemanden korrigiert hat, der gesagt hat, gib mir da mal den hautfarbigen Stift. Und er hat mein Sohn gesagt, es gibt keinen Hautfarbenstift. Oder mal, vielleicht gibt es sogar, aber dann gibt es mindestens 10 verschiedene Hautfarbenstifte.
Sehr eine clevere Antwort. Und bei dem lassen wir es jetzt gerade. Ich danke dir sehr vielmals fürs Vorbeikommen, Angelique Beltner.
Hat Spass gemacht. Merci vielmals.
Das ist «Mies Zürich».
Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.